Beruflicher Neuanfang nach 45, wenn Frauen den Schritt wagen, der alles verändert. Willkommen in der Karrierewerkstatt. Hier geht es um berufliche Neuorientierung ohne Coaching-Floskeln, ohne Karrieremythen. Wenn du gerade vor einer beruflichen Entscheidung stehst, lohnt sich ein kurzer Zwischenstopp. Auf unserer Webseite karriere-werkstatt.com kannst du mit dem Karrierecheck prüfen, ob deine Annahmen zu Markt, Rolle und nächsten Schritten überhaupt noch tragfähig sind. Den Link findest du in den Shownotes. Mein Name ist Peter Mörs.
Und ich bin Marc Heilbrechts. Wir arbeiten als Karrieremechaniker mit erfahrenen Fach- und Führungskräften in beruflichen Übergangsphasen. Und unser Fokus liegt dabei nicht auf Motivation oder Selbstfindung, sondern auf Klarheit darüber, was unter realen Marktbedingungen funktioniert und was nicht. Und unser Anspruch ist es, nicht nur Optionen aufzuzeigen, sondern vor allem vor Fehlentscheidungen zu schützen. Denn falsche Schritte kosten Geld, Zeit und Chancen.
Und manchmal auch Würde.
Peter, weißt du noch, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben?
Aber sicher, Marc. Auch wenn es schon wieder eine Zeit her ist, ist es unglaublich. Im März habe ich einen Podcast mit der Blue Box in Berlin gemacht und es lohnt sich, diesen Podcast noch einmal anzuhören, denn es geht dabei um Kinder und damit auch um unsere Zukunft. Und in dem Podcast davor, da haben wir beide mit Rebecca Köhnen gesprochen. Sie betont den wichtigen Aspekt der Stimme und der Präsenz durch Stimme. So, noch dieser Podcast ist sehr empfehlenswert und es lohnt sich, ihn sich noch einmal anzuhören.
Auf jeden Fall. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Annette Glöckner. Annette hat über 20 Jahre in einem DAX-Konzern gearbeitet, in verschiedensten Führungsrollen im IT-Bereich, Marketing, Consulting und Compliance. Doch mit über 50 hat sie den Sprung gewagt, von dem viele vielleicht träumen, den aber nur wenige wagen. Sie hat ihren sicheren Job gekündigt und die Tech-Wanderer GmbH mitgegründet.
Und in einer der nächsten Folgen reden wir mit Susanne, die nach langjähriger Führungserfahrung in einem internationalen Konzern ebenfalls den nächsten Schritt erfolgreich mit uns gegangen ist.
Heute sprechen wir mit Annette über ihre Erfahrungen als Frau in der von Männern dominierten Tech-Welt eines Großkonzerns. Wir wollen von ihr wissen, was sie zu diesem mutigen Schritt bewogen hat und wie sie die Unterschiede in den Karrierewegen von Männern und Frauen wahrnimmt. Uns interessiert, wie dieser Veränderungsprozess für dich war, wie und warum er begann und welche Momente entscheidend waren und was du auf deinem Weg gelernt hast. Hallo Annette, schön, dass du da bist.
Hallo Peter, hallo Marc, schön, dass ich dabei sein kann bei euch heute im Podcast.
Ja, sehr gerne.
Wir freuen uns. Annette.
Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Annette. Wie eingangs gesagt, du warst über 20 Jahre in einem DAX-Konzern tätig. Was hat dich ursprünglich an der Arbeit in einem so großen Unternehmen gereizt? Und welche deiner Erwartungen haben sich erfüllt und vielleicht doch welche nicht?
Ja, ich habe gestartet in einem großen DAX-Konzern und damals war das ein Start-up von einem DAX-Konzern. Das fand ich sehr, sehr spannend. Da ging es um neue Technologien, die wir eingeführt haben und im Hintergrund hatte man natürlich immer eine Sicherheit und große Budgets, also man konnte sehr gut walten und schalten und ja, das fand ich sehr spannend. Ja, viele große Projekte, dann unterschiedliche Bereiche kennenzulernen, sehr, sehr vielfältig ist ja auch so ein großer Konzern, wo man arbeiten kann. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch kleine Kinder, deswegen Sicherheit ist natürlich auch immer noch so ein Punkt, der mich dazu bewogen hat, in einem großen Konzern tätig zu sein. Ja, und viele von diesen Erwartungen haben sich auch tatsächlich erfüllt. Ich war in vielen unterschiedlichen Bereichen tätig, hatte immer wieder andere Aufgaben. Man kann da sehr gut wechseln und ist aber doch immer im gleichen Bereich oder Konzern. Also man hat immer auch eine sehr gute Sicherheit dahinter. Das fand ich immer sehr, sehr gut.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe ja auch meine ersten etwas mehr als 10 Jahre Berufsleben in einem Konzern verbracht und kann dieses Gefühl, ich muss noch irgendwas anderes erreichen, ich kann das nachvollziehen, wenn das bei dir genauso war. Und dennoch sprichst du in deinem LinkedIn-Profil von einer gläsernen Decke. Dann kannst du uns kurz berichten, in welchen Situationen du diese wahrgenommen hast und wie sich das auf deine berufliche Entwicklung ausgewirkt hat?
Ja, es ist schon immer so gewesen, dass ich mich weiterentwickeln wollte. Ich wollte gern mehr Verantwortung übernehmen, damit man an sich auch, sag ich mal, einen größeren Einfluss hat und mehr bewegen kann. Und die gläserne Decke hat sich halt immer wieder gezeigt, wenn es um neue Führungspositionen ging. Es war eben oft so, dass dann meine Kollegen den Vortritt hatten. Ich hatte dann mal oft, sag ich mal, einen Pokal oder eine Auszeichnung für sehr gute Arbeit bekommen, aber eben nicht die nächste Stelle. Und ich kann halt davon sagen, dass Arbeiten alleine halt oft nicht ausreicht. Es geht dann halt auch sehr viel um Darstellung, ja, wenn man in der Karriereleiter nach oben kommen möchte. Und ja, das sind halt so die Erfahrungen. Und ich habe aber irgendwann übersprungen, sozusagen die gläserne Decke. Das wollte ich eigentlich auch ganz gerne. Es war auch eine sehr, sehr gute Erfahrung.
Ist das heute nicht fast schon anders? Also ich hatte jetzt mit einem Konzern oder mit einem Konzernmitarbeiter geredet, der mir dann sagte, also du hast heute wahrscheinlich auch in DAX-Konzernen eher einen Vorteil, wenn du Frau bist. Also das ist so diese positive Diskriminierung. Könnte das sein, dass sich das geändert hat?
Also in den letzten Jahren hat sich bestimmt ein bisschen was geändert, weil die Konzerne auch verstärkt Frauen in Führungspositionen haben möchten. Aber ich sag mal so, vor 10 Jahren war das definitiv noch komplett anders. Also da war es schon so, und ich denke, es ist heute immer noch so, dass Männer auch gerne, dass es halt sehr männerdominiert ist. Auch wenn man weiter nach oben geht, sind es sehr, sehr viele Männer. Es sind zwar immer mal wieder Frauen und sie werden auch gefördert, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, als Frau hat man jetzt wirklich einen Vorteil.
Marc,
das ist vielleicht aus Männersicht so. Ja, dass die Männer eben denken, ja, okay, eine Frau hat jetzt auch mal einen Vorteil, aber ich würde es jetzt nicht ausschließlich so sagen, Frauen strampeln sich meistens doch noch mehr ab als Männer, und deswegen würde ich das so nicht unterschreiben.
Mhm. Du sagtest gerade, du hättest die gläserne Decke dann übersprungen. Wie hast du das denn dann gemacht?
Ja, also ich habe ja auch verschiedene Führungspositionen dann im Ausland, bin ins Ausland gegangen, habe da auch sehr viel gelernt und mitgenommen und bin eben auch, sag ich mal, nochmal mehr aus meiner Arbeitsperspektive rausgegangen sozusagen und mehr ins Netzwerken, mehr, sag ich mal, auch für die eigene Darstellung, und dann hat es eigentlich auch ganz gut geklappt.
Also es war schon die Darstellung, die da den Unterschied macht.
Sag ich mal so, ich meine, wenn man, Frauen haben ja die Tendenz dazu, mehr, also nicht mehr vielleicht zu arbeiten, aber die Frauen haben die Tendenz dazu, die Dinge möglichst, ja, gut zu erledigen, möglichst viele Erfolge zu machen. Männer haben vielleicht in der Hinsicht oft auch die Tendenz, mehr zu netzwerken und, sag ich mal so, die allgemeinen Bewegungen zu verfolgen und sich so auch hochzuarbeiten. Und ich glaube, das ist auch bei vielen Frauen, steht es einem im Wege, sage ich mal. Ne? Dass man sehr auf den, ne, auf die Erfüllung der Aufgaben zielt.
Ja, wir haben das tatsächlich auch schon mal häufiger gehört. Der Begriff gläserne Decke ist natürlich auch bei uns, bei unserer Arbeit schon mal häufiger gefallen, gerade wenn es um weibliche Kunden geht. Und deswegen ist das schon interessant zu hören, wie parallel, wie sich das abspielt. Also das schon, du bist also nicht die Erste, die davon spricht. Und schon spannend. Dann hast du den Entschluss gefasst, mit über 50 Jahren den sicheren Job aufzugeben und dich selbstständig zu machen. Gab es denn einen konkreten Auslöser dafür oder war es eher ein schleichender Prozess? Vielleicht kannst du uns die Meilensteine nennen, die so rückblickend zu deiner Entscheidung geführt haben.
Ja, mich selbstständig zu machen hat ja schon lange in mir geschlummert, würde ich mal sagen. Ich war auch, bevor ich in den Konzern gegangen bin, auch schon mal selbstständig gewesen. Und ich hatte schon immer den Wunsch gehabt, mich eigentlich selbstständig zu machen. Hab's aber ja auf die Seite gedrückt, wie so ist, wenn man dann einen guten Job hat, beschäftigt man sich vielleicht auch nicht so unbedingt damit. Und gerade in großen Konzernen ist es dann auch sehr schwierig, so einen Job wieder aufzugeben. Aber der Wunsch, mich selbstständig zu machen, war eigentlich schon immer da. Also das hatte ich schon sehr, sehr, sehr lange. Und der Wunsch hat sich vielleicht nochmal verstärkt, als ich in Indien gewesen bin und auch meine Einstellung sich so komplett nochmal geändert hat zu dem, was man alles und wie schnell man Dinge ja verändern und bewegen kann. Ja, da wollte ich das schon immer. Es war die Gelegenheit nicht da, die hat es sich dann aber aufgetan und dann habe ich sie halt direkt genutzt, sage ich mal so. Habe mir gedacht, ja, also wenn einmal die Gelegenheit da ist, dann werde ich es definitiv machen.
Also viele unserer Klienten träumen ja davon oder ziehen das in Erwägung, ihr eigener Chef zu sein. Aber unsere Erfahrung ist, dass ein großer Teil einfach auch das Risiko scheut. So, was hat dir denn den Mut gegeben, diesen Schritt tatsächlich zu wagen? Und welche Ängste oder Zweifel musstest du überwinden? Weil so einfach ist das ja nicht. Ne? Also insbesondere Konzernmitarbeiter, zumindest in meinem Bild, ist es so, dass da das Sicherheitsbedürfnis ganz klar im Vordergrund steht.
Ja, ich war ja schon sehr lange im Konzern gewesen und ich meine, das Leben besteht ja nicht nur aus Sicherheit. Ich sage auch mal, wenn man mal zurückblickt, dann möchte man auch nicht sagen, ich habe alles sicher gemacht, sondern es war schon der Reiz, dass man einfach direkt mit Menschen oder viel direkter mit Menschen zusammenarbeiten kann, dass man ja eigene Entscheidungen schneller treffen kann, dass man wirklich aktiv, sag ich mal, an seiner eigenen Mission arbeiten kann. Und das ist sehr viel besser und leichter, wenn man natürlich selbstständig ist. Konzern ist halt sehr, sehr groß. Man hat dann meistens auch, sag ich mal, kleinere oder abgeschnittene Bereiche. Und dieses Große und Ganze hat man natürlich sehr viel besser in der Selbstständigkeit. Und ja, diesen Wunsch hatte ich halt schon immer gehabt. Und ja, also Mut ist es natürlich auch, aber ich denke auch immer, ja, es wird auf jeden Fall gut gehen, wenn man sich auch anstrengt. Und ich wollte es auf jeden Fall probieren. Und bisher ist es sehr gut gegangen. Bin auch sehr glücklich über die Entscheidung, dass ich ja diesen Schritt gewagt habe und dass ich es gemacht habe.
Glaube ich. Ja, kann ich auch nachvollziehen, denn Marc und ich haben das ja auch gemacht und das ist einfach eine wunderbare Sache. Als wir damals den MBO gemacht haben, also ich habe das noch als eine sehr, 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 sehr spannende Phase in Erinnerung. Ja, so Haus, Frau, drei Kinder und dann auszusteigen. Also ich finde schon, dass das, da gehört ein bisschen Mut dazu, oder? Also du hast das in dir gespürt, keine Frage, aber wenn du an der Kante stehst und dann wirklich springst, das ist schon eine andere Sache.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man ja gewohnt ist, dass jetzt jahrelang der Scheck kommt Mitte des Monats auf sein Konto. Und bei der Selbstständigkeit ist es natürlich nicht mehr so. Man weiß gar nicht, was auf einen zukommt, wie man die neuen Kunden gewinnt und so weiter. Natürlich ist es ist Mut, aber es ist halt auch wirklich sehr eine absolut neue Erfahrung und man kann ja sehr viel mehr bewirken. Man ja, ist für alles verantwortlich. Nein, manche wollen es vielleicht gar nicht, aber ich finde es sehr, sehr schön, dass ich eben selber für mein Glück verantwortlich sein kann. Ja.
Absolut. Selbstverantwortung, das ist so toll. Ja. Oder du sagst jetzt, du, ich habe hier irgendwie eine Million geerbt oder im Lotto gewonnen, also es war easy für mich zu springen, oder?
So war es jetzt nicht. Dieser Weg war es leider nicht.
Okay. Jetzt bist du ja in der Tech-Branche unterwegs, auch mit Tech-Wanderer. Und ich habe es noch aus meiner Historie im Softwarevertrieb so noch im Kopf. Ja, dass in diesen mittelständischen, produktionsgeprägten Unternehmen als Frau hast du da keinen Fuß an den Boden gekriegt. Ja, also das war zum Teil, wenn du weibliche Verkäufer hattest, das war zum Teil nicht schön. Ja, wie siehst du das, Frauen in der Tech-Branche?
Ach, ich kenne sehr viele Frauen, also sehr viele gute Frauen auch in der Tech-Branche. Gerade wenn es jetzt vielleicht nicht nur um Entwicklung geht. Also Entwicklung, reine Entwicklung machen vielleicht schon mehr Männer, wobei es gibt auch viele gute Frauen dabei. Also auf jeden Fall. Wir müssen einfach mal nach Asien schauen. Da sind sehr, sehr viele Frauen auch in der Entwicklung, in der Tech-Branche dabei. Und es geht ja nicht nur um Entwicklung, es geht um Projekte, es geht um Anforderungen, es geht um Ideen. Und ich meine, da sind Frauen natürlich auch dabei. Ja, also ich sehe, es ist für Frauen genauso relevant, die Tech-Branche. Also das ist wirklich ein veraltetes Bild aus meiner Sicht, dass da Frauen nichts zu suchen haben.
Naja, klar, keine Frage. Denkst du, dass das ganze Thema KI, das ist jetzt auch großer Teil deines Business, dass das nochmal dieses Geschlechterthema verändert hat oder verändern wird? Oder?
Aber ich weiß gar nicht, ob es so an der KI liegt. Ich denke, es liegt einfach auch daran, dass wir auch viele Mitarbeiter suchen. Also ich habe es ja bei uns gesehen, wir haben einfach wenig gute Mitarbeiter gefunden. Und da kann man jetzt auch nicht so wählerisch sein, dass man sagt, man nimmt nur das eine Geschlecht. Also es kommt einfach darauf an, dass man gute Mitarbeiter findet. Und das sind Frauen genauso gut wie Männer. Und jeder hat seine Stärken. Und Frauen haben Stärken, Männer haben Stärken. Und da finde ich es sehr, sehr gut, wenn das sehr gemischt ist.
Absolut. Bin ich ganz deiner Meinung. Ja.
Jetzt hast du ja mit Tech Wanderer dein eigenes Unternehmen. Du berätst Solopreneure und Unternehmen. Was genau bietest du denn an und inwiefern fließen denn deine eigenen Erfahrungen aus der Konzernwelt in deine jetzige Arbeit mit ein?
Ja, wir bieten kleinen Unternehmen, selbstständigen Solopreneure an, sichtbar zu werden. Und zwar mit KI-Automatisierung. Und was aus meiner eigenen Erfahrung in der Konzernwelt mit einfließt, ist, sag ich mal, Erfahrung in Projekten, strategisches Denken. Ich hatte davor auch schon viel mit KI gemacht, habe da also auch große Erfahrungen. Das kann ich alles mit einbringen. Ja, das hilft mir auch sehr viel, muss ich sagen. Und was anders ist, sind natürlich unsere Kunden. Ich habe davor nicht viel mit kleinen Unternehmen zusammengearbeitet, sondern sehr viel auch intern im Konzern gearbeitet. Aber ich finde genau das spannend, ja wirklich mit kleinen Unternehmen zu arbeiten, die selbstständig sind, was ich ja jetzt auch bin, ne, die vielleicht 1 bis 10 Mitarbeiter haben und ihre Mission, ihr Ziel voranbringen wollen. Und das ist wirklich was Besonderes. Das macht mir sehr viel Spaß. Und ich meine, Erfahrungen aus großen Projekten sind da auch immer willkommen, weil ich meine, letztendlich hat jeder sein Projekt, das er umsetzen möchte. Und dabei kann ich auch sehr gut unterstützen.
War das denn insgesamt ein großer Kulturschock dann für dich, dann vom Konzern auf einmal so mit kleinen Unternehmen zu tun zu haben?
Ja, mich haben alle davor gewarnt. Die haben gesagt, du kannst auf keinen Fall gehen. Das sind ganz andere Menschen, ticken anders und so weiter. Ich hatte mich auch schon davor längere Zeit interessiert für Online-Marketing. Und deswegen war es für mich eigentlich überhaupt kein Kulturschock. Also Menschen sind Menschen und ich finde es einfach toll, wenn Leute an ihrem Business arbeiten. Und ich bin es ja auch selber. Also insofern war es für mich eigentlich gar nicht so der Schock, wie mir das angekündigt worden ist oder wie ich es jetzt hätte erwartet. Es war eigentlich das Gegenteil. Also es hat sich bisher so sehr, sehr einfach angefühlt.
Ja, eine positive Überraschung also.
Genau.
Also von dem, was du sagst, da schwingt ja schon mit, dass du da eher leistungsorientiert unterwegs bist. Ja, das glaube ich, das braucht man auch, wenn man selbstständig sein möchte, vor allen Dingen erfolgreich selbstständig sein möchte. Und du sagtest gerade sichtbar werden. Das ist das Wissen, Marc und ich auch. Ne? Das ist gar nicht so einfach, sichtbar zu werden. Wo eigentlich? Sichtbar werden. Im Markt, ja klar, natürlich. Aber was heißt das heute, sichtbar werden?
Ja, ich meine, wir sind ja alle online unterwegs. Ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie im Branchentelefonbuch nach der nächsten Firma guckt. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Wir wollen online sichtbar werden. Was machen die meisten Leute? Die suchen im Internet, sei es im KI-Chat oder auch auf Google oder im KI-Modus von Google, wenn die nach einer Lösung suchen. Wenn jemand ein Problem hat, geht ins Internet, sucht nach einer Lösung. Und da musst du eben sichtbar werden, dass Leute von dir wissen, erfahren, wenn sie nicht, große Firmen kennt man, Marken kennt man vielleicht schon, aber gerade als kleinen Unternehmen, der gerade auch was gründet, also wie soll der seine neuen Kunden gewinnen, wenn er nicht sichtbar ist? Und im Prinzip geht es darum, in den Online-Medien sichtbar zu werden. Ich meine, viele denken, okay, ich gehe auf Social Media, ich gehe auf LinkedIn, poste zweimal was im Monat und dann funktioniert das schon. Aber das würde ich jetzt mal auf jeden Fall so nicht unterschreiben, sondern es ist einfach mehr Arbeit, steckt da tatsächlich dahinter. Und es ist auch ein Prozess, der ein bisschen dauert, ja, bis man wirklich seine Kunden gewinnen kann, bis man sichtbar wird, bis man vielleicht auch seinen ersten Kunden abgeschlossen hat. Ich meine, was mir auch immer viele gesagt haben, wenn ich anfange mit Selbstständigkeit, es ist sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall brauchst du am Anfang Empfehlungen, sonst wird es überhaupt nicht funktionieren. Und ich spreche auch mit vielen Unternehmen, die sagen, sie gewinnen ihre Kunden hauptsächlich durch Empfehlungen, was natürlich eine sehr, sehr gute Sache ist. Aber es ist halt auch nicht planbar. Ja, und bei uns war es zum Beispiel so, dass wir unsere ersten Kunden nicht aus reinen Empfehlungen gewonnen haben, sondern tatsächlich auch über organische Sichtbarkeit, also über Leute, die eben selbst gesucht haben im Internet oder selbst auf uns aufmerksam geworden sind. Und das war echt ein großer Moment, weil man überlegt sich, was bietet man für eine Dienstleistung an, wie komme ich an die ersten Kunden, und das ist vielleicht auch eins der schwierigsten Momente. Und das war für mich auch eines meiner größten Momente, als wir dann unseren ersten Kunden gewonnen haben, und zwar nicht aus Empfehlungen. Das war schon irgendwie so für mich, wo ich dachte, ja super, das kann funktionieren. Ist jetzt vielleicht nur der allererste Kunde, aber es ist auf jeden Fall ein großer Schritt gewesen.
Ja, natürlich. Ich kann mich auch noch an meinen allerersten Kunden erinnern. Keine Frage, das ist wirklich eine gute Sache. So, du bist jetzt gestartet in deine Selbstständigkeit. Du hast es gerade auch beschrieben als wirklich einen spannenden Prozess und dass einiges auch anders war, als du dir das vorgestellt hast, und völlig andere Kunden. Was war denn so im Nachhinein so völlig anders, als du das erwartet hast?
Ja, was ich manchmal gedacht habe, also in Momenten, wo es vielleicht mal nicht so gut gelaufen ist, was ich vermisst hatte, war der Feierabend. Ich meine, auch wenn ich teilweise eine 60- oder 70-Stunden-Woche hatte, ist es doch so, dass man dann das Gefühl hat, irgendwann man hat Feierabend, ja, man kriegt seinen Gehaltscheck und so weiter. Und das ist schon anders an der Selbstständigkeit. Man kann es einfach nicht so ganz planen. Es gibt gute Monate, es gibt schlechte Monate. Und da drüber zu stehen und einfach immer sicher das Gefühl zu haben, ich kriege das hin, ich mache weiter, ich werde auf jeden Fall meine Firma ja lukrativ aufbauen. Das ist schon so, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich da manchmal in diese Momente komme, wo ich denke, es kann schwierig werden.
Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nennen wir es mal Mindset. Und was du gerade beschrieben hast, könnte man auch als Resilienz auch bezeichnen, auch eines dieser Buzzwords. Ja, naja, aber aus eigener Erfahrung glaube ich oder weiß ich, ja, dass der Glaube daran, ich schaffe das, dass das mit einer der wichtigsten Zutaten ist für das Business, wenn du dich selbstständig machst. Was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss selber irgendwie von seinem Produkt, von seiner Dienstleistung absolut überzeugt sein und auch daran glauben, dass man das ja weitergeben kann, dass man es weiterbringen kann. Das ist definitiv sehr, sehr wichtig. Man arbeitet ja auch wirklich viel, also zumindest ich und viele andere Selbstständige auch. Ist jetzt nicht so, wie manche denken, okay, ich mache mich selbstständig, dann kann ich aufstehen, wann ich will. Stimmt. Aber dann vielleicht auch später ins Bett gehen. Ja, das auf jeden Fall. Also man hat wirklich sehr viel zu tun, wenn man nicht tagtäglich sicher ist oder sich und daran glaubt, dass wirklich was Großes draus wird man wahrscheinlich relativ schnell wieder aufgeben. Und es geben ja auch tatsächlich sehr viele auf. Und dann frage ich mich oft, ja, warum, woran hat's gelegen und so weiter. Und ich denke schon, dass ein wichtiger Punkt das Mindset ist, ne, dass man einfach an sich selbst glaubt, dass man an seine Dienstleistung glaubt und dass man sich auch kontinuierlich verbessert. Ne? Also es ist, man kann ja so viele Dinge immer wieder neu dazulernen und ist immer am Arbeiten, jetzt kann ich hier noch was verbessern, und es hört einfach nicht auf. Na, also es, man, na, und wenn ich jetzt nicht daran glauben würde, dass ich es immer besser hinkriege und Erfolg habe, würde man wahrscheinlich diese Motivation nicht langfristig aufrechterhalten können.
Was du gerade gesagt hast, das ist ein Punkt, es geben ja auch viele auf. Ich habe diese Zahl jetzt nicht überprüft, aber es heißt irgendwie 95% aller Coaches können nicht von dem leben, was sie da tun. So, das hat sicherlich eine Menge von Gründen. Das eine ist das Thema sichtbar werden. Das ist ja das, was du dort unterstützt. Und das andere ist sicherlich das Mindset, das dahinter steht, aber auch nach möglicherweise die Geschäftsidee, die dahinter steht. So, also welchen Tipp könntest du jemandem geben? Ja, aber was braucht eine Business-Idee, dass auch das Invest, denn es ist ja ein Wahnsinns-Invest an Zeit und auch in Geld. Ja, so du musst ja schon den einen oder anderen Dienstleister oder Technik oder wie auch immer bezahlen. Und dann vergehen ja Monate, bis du dieses Glücksgefühl des ersten Kunden hast. So, was würdest du denn unseren Zuhörern, die ernsthaft darüber nachdenken, und wir haben da einige, in der jetzigen Situation, ich möchte nicht mehr Geschäftsführer sein, ich möchte nicht mehr abhängig sein, ich möchte Selbstverantwortung, eigene Entscheidungen treffen, mit allen Konsequenzen natürlich. So, was könntest du unseren Zuhörern mitgeben, was es braucht, um ja die Erfolgswahrscheinlichkeit dieses Sprungs in die Selbstständigkeit zu erhöhen?
Ja, also ich bin absolut davon überzeugt, dass das Allerwichtigste, die wichtigste Zutat ist Marketing und Vertrieb. Also viel, viel wichtiger als das Produkt selbst. Ich hatte es tatsächlich so gemacht, dass ich erst Produkt verkauft habe, bevor ich es entwickelt hatte, zum damaligen Zeitpunkt. War natürlich ein bisschen riskant, aber für mich eigentlich sicherer, weil ich jetzt dachte, ja, entweder setze ich mich jetzt mehrere Monate hier hin und entwickle ein Produkt, wo ich denke, das ist das Beste. Oder ich verkaufe erstmal das Produkt und sehe, ob es überhaupt angenommen wird und dann entwickle ich es. Ja. Und das hat sich eigentlich als sehr, sehr gut herausgestellt. Und ich sehe immer noch, dass Vertrieb und Marketing das absolut Entscheidende ist. Also man darf einfach nicht vergessen, ja, wie es der Markt, die Kunden oder zukünftigen Kunden erzählen ein, was sie brauchen. Und dementsprechend musst du dich eben anpassen, ja, an den Markt. Und natürlich auch vorausdenken, ja. Also was heute wichtig ist, ist vielleicht nicht das Entscheidende, sondern was wird morgen, übermorgen wichtig sein und entsprechend eben dann ja dein Produkt danach anpassen. Wer erst das Produkt entwickelt und dann denkt, ich habe die tolle Produktidee, die muss es sein, das klappt halt nicht unbedingt immer.
Aber es ist ja, ich finde schön, dass du das sagst, Marketing und Vertrieb, das ist ja auch das, was wir unseren Klienten sagen. Ja, wir machen dich zum Vertriebs- und Marketingleiter deiner eigenen Person, Fähigkeiten, Kenntnisse, Know-how, weil der Arbeitsmarkt ist brutal. So, und ich finde es so schön, dass du das sagst, Marketing und Vertrieb, egal was das Produkt ist, ja, wenn Marketing und Vertrieb nicht klappt, dann klappt alles nicht. Und das sehen wir ganz, ganz genauso. Und im Prinzip machen wir nichts anderes als das. Und dass wir unseren Kunden das oder den Vertriebsprospekt gestalten, das dazugehörige Vertriebsgespräch, und dann stellen wir den Zugang zum Markt zur Verfügung. Das finde ich wirklich klasse. Und das, was du gerade beschrieben hast, das MVP, also das, wie heißt es, das Minimum Viable Product, ja. Mhm. Also erstmal gucken, ob es fliegt. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das musst du tun.
Ja, man kann ja auch manchmal sehen, also es ist ja auch nicht wirklich logisch oft, ja, was sich besser verkauft und nicht, ne? Und die Bedürfnisse der Kunden, wenn du ja gerade neu bist, kennst du ja auch noch nicht so gut. Also kannst dich einfach ein Produkt entwickeln und dann hoffen, dass es sich verkauft. Und ich meine, letztendlich musst du ja immer dranbleiben. Ja, Marketing ist eine langfristige Aufgabe, das entsteht auch nicht von heute auf morgen. Vertrieb auch entscheidend wichtig, also wenn du nichts verkaufst, dann bringt leider dein Produkt auch nichts. Wenn niemand dich kennt, bringt dein Produkt auch nichts. Also Marketing und Vertrieb, sage ich, sollte mindestens 50% der Arbeitszeit ausmachen.
Das heißt, dann haben wir ja jetzt schon als Voraussetzung, um erfolgreich zu sein, also du brauchst ein Mindset, du brauchst schon irgendwie eine Produktidee, du musst auch daran glauben, an diese Produktidee, und dann musst du ja diesen großen Schritt tun, der ja für viele fast schon unseriös ist, ernsthaft jetzt, dass ich nämlich dann erstmal an den Markt gehe mit etwas, was noch gar nicht ausgereift ist, nicht schon 27 Mal getestet ist und keinen TÜV-Stempel hat. So, wenn ich an den einen oder anderen unserer Kunden denke, ich glaube, da käme schon dieser Begriff unseriös zum Tragen. So, das heißt, dann brauchst du ja auch noch diese Vertriebs- und Marketingader. Sind aber eine Menge Anforderungen, oder?
Naja, ich meine, Marketing und Vertrieb ist das ganze Leben. Also wie ich auch gesagt habe, vor allem im Konzern, also hauptsächlich Marketing und Vertrieb, kommt es mehr drauf an als auf die reine Arbeit. Das ist so meine langfristige Erfahrung. Und also ich meine, man darf sich auch nicht zu schade sein. Ich meine, viele denken ja auch, wenn sie vom Konzern gehen, dann ja mache ich mal so weiter wie bisher. Und gerade wenn man in der Führungsposition war, wie ich selber auch, hat man sehr, sehr viel delegiert. Hat auch nicht alles selber gemacht. Und in der Selbstständigkeit ist es ja wirklich so, dass man sehr, sehr viel selber macht. Ja, also ich mache Vertriebsgespräche, bin mir dafür auch nicht zu schade, sondern finde es gerade gut, weil ich rede gerne über mein Produkt. Also finde ich Vertriebsgespräche auch sehr schön. Man erfährt viel über Menschen und also finde ich irgendwie eine tolle Sache. Und das gehört halt einfach dazu. Ja, man muss seine Kunden kennenlernen, dementsprechend passt man sein Produkt an und so weiter. Also das ist halt wirklich eine entscheidende Tätigkeit. Wer das nicht gerne macht, ja, ist vielleicht als Experte in einem, ja, in einer Großfirma natürlich sehr, sehr gut aufgehoben. Ja, und an der Selbstständigkeit ist es schon so, dass man so ein Allrounder eher ist, ja, der sich wirklich um alles kümmert.
Du bezeichnest dich als Tech-Wanderer. Und was bedeutet denn der Name für dich persönlich und wie spiegelt er die Mission deines Unternehmens wider?
Ja, ich fand den Namen einfach sehr passend und schön. Ja, Tech kommt von Technik, also auf jeden Fall Techniklastig. Und Wanderer ist für mich jemand, der erkundet, der neue Wege geht, der ja auf neuen Wegen geht, der Sachen sucht, der sich weiterentwickelt. Und das ist auch die Bedeutung Tech-Wanderer. Ja, also für mich persönlich, ich gehe weiter, ich informiere mich über neue Dinge, ich bleibe auf dem Weg der Zeit sozusagen. Und das ist auch die Mission unseres Unternehmens, dass wir Menschen weiterbringen wollen, ja, sag ich, mit Technologie mehr zu erreichen, mit Technologie in die Sichtbarkeit zu kommen und mehr zu erreichen, also mehr Zeit zu gewinnen, aber auch mehr Qualität.
Ja, ich glaube, da stimmen wir dir zu, dass ohne Technologie können wir heute nicht mehr das erreichen, was du eben genannt hast, nämlich sichtbar werden. Gut, Annette, was würdest du denn anderen Menschen, vielleicht sogar Frauen, raten, die jetzt da stehen und mit dem Gedanken spielen, ich brauche jetzt einen radikalen beruflichen Neuanfang, alles das, was in der Vergangenheit passiert ist, das war gut und wichtig und hat mich dahin gebracht, wo ich heute stehe, aber ich muss was anderes tun. Was würdest du diesen Leuten empfehlen?
Ja, ich würde zuallererst mal empfehlen, zu prüfen, wie ernst der Gedanke ist. Weil wenn man, sag ich mal, einen guten Job hat, warum soll ich ihn verlassen erstmal? Ja, da würde ich, glaube ich, den Leuten empfehlen, es vielleicht dem her erstmal aufzubauen, eine Selbstständigkeit und nicht direkt den radikalen Schritt direkt zu gehen. Aber prinzipiell, wenn jemand wirklich gerne was Neues wagen möchte, würde ich mir wirklich die Frage stellen, was ist wirklich wichtig im Leben? Ist es Geld? Ist es Sicherheit? Oder ist es eben Erfahrung? Ja. Also für mich ist es unglaublich wichtig, dass ich reich an Erfahrung bin und dass ich auch meinen Weg gehen kann in meinem Leben und nicht immer stehen bleib, wenn die einzige Hürde ist, dass mir vielleicht Sicherheit fehlt oder Geld. Da bin ich einfach jemand, wo ich sage, ja, okay, ich probiere neue Dinge gerne aus. Und wenn ich scheitere, probiere ich halt was Neues aus. Also es gibt immer Möglichkeiten, ne, die man, in denen man weiterlernen kann. Also da würde ich sagen, warum nicht? Nur Mut. Wenn jemand komplett in einem sicheren Job ist, würde ich empfehlen, auch mit einer Nebentätigkeit das vielleicht erstmal zu starten, um einfach in diese Welt reinzukommen und damit man auch relativ schnell ist, wenn man komplett seinen Job aufgibt.
Also viele, mit denen wir reden, das sind ja dann sogenannte Weg-von-Ziele und keine Hinzu-Ziele. Ja, also ich möchte etwas hinter mir lassen. Ja, das ist ja auch oft wie die Auswanderer, ja, die dann in ein neues Land gehen und dann feststellen, ups, ich habe mich ja mitgenommen. Ja, also das ist ja gar nicht anders. Und das ist das, was wir sehen, dass es oftmals sehr schwierig ist, diese Hinzuziele zu entwickeln, die du offensichtlich hattest. Und wie du so schön sagst, ich muss mich selber fragen, was ist denn für mich wichtig?
Genau, weil es gibt ja auch immer den Punkt, wo man sagt, dass das Grüne ist immer beim Nachbar schöner. Also wenn man wirklich nur weg will, um wegzukommen, ist Selbstständigkeit bestimmt nicht das Geeignete, weil man muss sehr, sehr viel Energie mit reinbringen. Aber es ist bestimmt für diejenigen geeignet, die sagen, okay, ich möchte wirklich was Neues ausprobieren. Ich glaube an meine Stärken. Ich weiß, im Markt kann man gerade auch viel reißen. Also ich meine, da ist es absolut sinnvoll, das zu tun. Aber wenn es jetzt wirklich nur darum geht, um wegzukommen, ist es meines Erachtens nicht unbedingt geeignet.
Das denke ich auch. Ja. Annette, gibt es noch irgendetwas, worüber wir reden sollten, es aber noch nicht getan haben, das du aber wichtig erachtest für unseren Podcast?
Ja, vielleicht würde ich noch sagen, ich meine, viele fragen sich ja vielleicht auch, ja, mit was soll ich mich überhaupt selbstständig machen? Also diese Frage kenne ich auch. Wo ich mich selbstständig gemacht habe, weil wenn man lange im Konzern arbeitet, denkt man, was kann ich jetzt, außer dass ich weiß, dass ich die Leute kenne, ich kenne das Netzwerk, ich kenne die Strukturen und so weiter, die interessiert aber niemand auf dem freien Markt. Und da würde ich auch mitgeben, dass man sehr viel mehr kann und weiß, als man vielleicht dann mal denkt. Denn ja, auch auf dem freien Markt spielen alle auch mit Wasser oder wie man das sagt. Und deswegen ist es auf jeden Fall schon so, dass du bestimmt deine eigenen Stärken hast und die auch nutzen kannst, auch in der Selbstständigkeit, auch in der Idee, was man machen kann. Das ist auch so ein Punkt, wo auch sehr viele lange damit kämpfen, was soll ich jetzt eigentlich machen, welches ist die richtige Idee, hat überhaupt Sinn. Also da ist mein Tipp, einfach wirklich anfangen mit der Umsetzung, ja, anfangen mit der Sichtbarkeit, ne? Wie mache ich mich sichtbar? Du musst eigentlich das Thema haben und sobald du das Thema hast, kannst du direkt anfangen, Content zu produzieren, dich in einer Nische, ja, also noch ein bisschen ja, mehr reinfuchsen und Themen entwickeln und da direkt dann mit anzufangen.
Selbstständig machen, das ist ja heute typischerweise mit einem digitalen Produkt, einer Dienstleistung wie beratender Tätigkeit. Ist das so oder kann ich mich auch mit einem Produkt selbstständig machen? Also was weiß ich, gehäkelte Platzdeckchen oder so?
Kann sich natürlich mit einem Produkt selbstständig machen. Beim Produkt ist halt der Punkt, musst du vielleicht erst entwickeln. Ja, ne, das ist deswegen ein bisschen schwieriger. Deswegen finde ich es am Anfang einfacher mit einer Dienstleistung. Ja, da verkaufst du einfach deine Zeit. Ne, und ist jetzt aber auch natürlich besser, du hast ein Produkt. Aber es ist einfacher zu starten mit einer Dienstleistung, würde ich mal sagen. Ja, weil du halt kein Produkt erstmal entwickeln musst.
Marc, wenn du nichts mehr hast.
Nee. Ich fand das sehr, sehr interessant und sehr inspirierend. Mhm. Vor allen Dingen erinnert es mich ja auch an unsere Reise.
So ist es.
Ja, die Dinge, die wir erlebt haben und auch empfunden haben bisher. Und ich kann es nur bestätigen, ja, jeder Tag ist ein guter Tag, aber auch ein sehr herausfordernder Tag.
Genau. Annette, nun mal angenommen, einer unserer Klienten wollte sich selbstständig machen. Ja, wie kann er mit dir oder euch in Kontakt treten und wie könnt ihr dabei unterstützen?
Ja, wer mich gerne erreichen möchte, ich lasse unsere Internetseite in den Shownotes unter www.techwanderer.de. Kannst dich sehr gerne eintragen bei uns und wir sprechen einfach über deine Situation, wo du stehst und wo du hin willst. Wir unterstützen kleine Unternehmen, Selbstständige, Gründer dabei, in die Sichtbarkeit zu kommen und zwar durch KI-Automatisierung. Wir entwickeln mit dir ein Konzept zusammen, über welche Themen du schreiben kannst und wie du deine Inhalte so gestaltest und strukturierst, dass du nachher in KI-Suchmaschinen und in Chats, Internet-Chats gefunden wirst.
Sehr gut. Annette, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst im Podcast für dieses super inspirierende Gespräch. Und es ist schon... Ich finde bemerkenswert, wenn so jemand wie du den Mut hast oder hat, diesen Schritt zu tun. Und das zeigt ja auch unseren Zuhörern und auch was wir ja auch sagen, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, eine Veränderung anzustoßen. Just do it, hieß mal ein Slogan. Gut, mehr über Annette und Sebastian und ihre Arbeit erfahrt ihr in den Links, in den Shownotes. Und danke dir, Annette, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön, auch von meiner Seite.
Wenn du aus dieser Folge nur eine Sache mitnimmst, dann vielleicht diese. So klischeehaft der Spruch auch klingen mag, er ist umso zutreffender. Es ist nie zu spät.
Und wenn du prüfen möchtest, welche Annahmen über deine Karriere heute noch tragfähig sind, findest du auf unserer Webseite den Karrierecheck. Er ersetzt keine Entscheidung, aber er hilft, die richtigen Fragen zu stellen. Den Link findest du in den Shownotes. Du bekommst kein Coaching, sondern die Abkürzung zum Erfolg. Wir sind Peter Mörs
und Marc Halbrechts. Bis zur nächsten Folge der Karrierewerkstatt wünschen wir dir wieder viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut.
Das Thema Frauen im Job und Veränderung ist ein wirklich spannendes Thema. Ne? Also du hast ja eine Frau, die da auch sehr erfolgreich im Beruf ist, und meine Frau war das ebenfalls. Ja. So, was sagt denn deine Frau so dazu, wie es als Frau im Job ist?
Ja, ich denke, also bisher höre ich ja, also du hörst ja Positives und Negatives. Ne? Bei meiner Frau ist es ja jetzt so, dass sie in einem Frauenteam auch ist, ja, also da gibt es ja die Struggles, die sie generell so haben als Gruppe, also das ist das eine, aber da merke ich weniger dieser Unterschied zwischen Mann und Frau, Männer und Frauen, eher der Unterschied zwischen den Führungsebenen, ne?
Okay.
Wer entscheidet was und wie nachvollziehbar ist das Ganze und so weiter, also und wie mit Problemen umgegangen wird, also sind eigentlich mehr so die Themen, über die wir dann sprechen.
Ja, meine Frau war ja über 10 Jahre Vertriebsleiter, nachher Vertriebs- und Marketingleiterin in einem Softwareunternehmen. Und das war da schon so, ne, dass die beiden Geschäftsführer und auch Kollegen, da gab es schon einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und das hat man dich auch wissen lassen.
Ja, ja.
Also das ist immer noch kurios. Ne? Wir schreiben das Jahr 2026. Ne?
Ja, ich muss zugeben, dass sogar in dem Unternehmen, wo ich ja vorher war, ne, in der Unternehmensgruppe, das war ja ein sehr junges Unternehmen damals mit sehr vielen jungen Leuten, und auch da gab es das, ne, auf eine andere Art und Weise. Ja. Aber das war auch, es gab da auch so eine Grenze, ja, und alle waren damit okay. Das ist eigentlich im Nachhinein komisch, ja. Also wie man die Zeit danach, man sieht das schon ein bisschen anders jetzt.
So ist das, ja. So, und naja, spannend. Schauen wir mal, was da noch passiert. Gut, Marc, bis die Tage.
Ja,